US-Regierung lobt Kopfgeld auf afrikanische Terrorverdächtige aus. Erstmals überhaupt hat die US-Regierung Kopfgelder für Informationen zum Aufenthalt von ihr als terrorverdächtig angenommene Personen in Westafrika ausgelobt. Am Montag bot das Außenministerium insgesamt eine Summe von 23 Millionen US-Dollar, um 5 führende Militante aus Gruppen wie Al-Qaida des Maghrebs zu lokalisieren. Das größte Kopfgeld in Höhe von 7 Millionen US-Dollar wurde auf den Führer der Boko Haram in Nigeria ausgesetzt. Ägyptischer Aktivist erhält 6 Monatsstrafe für Mursi-Kritik. Ein ägyptischer Aktivist und Blogger hat eine zur Bewährung ausgesetzte 6 Monatsstrafe erhalten, da er den ägyptischen Präsidenten Mohamed Mursi kritisiert hat. Ahmed Duma ist der erste bekannte Mursi-Kritiker von vielen, deren Inhaftierung im März angeordnet wurde, der verurteilt wurde. Der Schuldspruch erstreckt sich darauf, dass er den Präsidenten beleidigt hätte und falsche Nachrichten gestreut habe, weil nach der tödlichen Niederschlagung von Protesten in Port Said im Februar er Mursi als einen Mörder bezeichnet hatte. Bangladesch, Arbeitssicherheitsabkommen wird ohne GAP und Walmart eingeführt. Die internationale Gewerkschaftsbewegung bemüht sich, Lohn- und Arbeitsbedingungen von 4 Millionen Textilarbeiterinnen in Bangladesch zu verbessern. Seit dem Wochenende haben Gewerkschaftsführer sich mit Repräsentanten von 40 Firmen in Genf unter Schirmherrschaft der ILO getroffen, um die Implementierung eines vor Monatsfrist ausgehandelten Feuer- und Sicherheitsabkommen in den nächsten Monaten zu besprechen. Das war im vergangenen Monat ausgehandelt worden. Die Handelskonzerne Walmart und GAP haben sich geweigert, das Abkommen zu unterzeichnen. Die gewerkschaftliche Seite bei den Verhandlungen wird von den Weltdachverbänden Industry All und Uni gestellt. Industry All vertritt die Textilarbeiterinnen und ihre Gewerkschaften auf der Weltebene, Uni die Handelskonzerne, die die Textilien verkaufen. Jerky Reiner ist der Generalsekretär of Industry All. Gegenüber dem Sender Radio Labor und seinen Solidarity News erklärte Reiner:
We had yesterday a first meeting with the 40 companies and industry all and uni hosted by the ILO here in Geneva, and we are now discussing the implementation plan, which will be ready in about a month's time, and that will detail the way we will carry out comprehensive inspections, training, and the way that the companies will participate in finding funding for the necessary upgrades, because even the government has estimated that more than 50% of the garment factories are dangerous.
Also mindestens 50% der Fabriken sind gefährlich. Die Kosten, auf die Diana weiter anspricht, laufen sich auf 3 Milliarden US-Dollar geschätzt. Das wären 10 Cent mehr oder bei T-Shirt. Oder sie fordern auch die Verdopplung bzw. Verdreifachung des Mindestlohns von $38 am Tag, was selbst der Papst als Sklavenarbeit bezeichnet. Dies würde 3 Cent pro T-Shirt ausmachen. Das Ganze abgesichert würde natürlich durch Gewerkschaftszulassung.
So we need to do all this together and also reform the labor laws to make sure that the workers can form unions in Bangladesh. Then the industry will be sustainable.
The existing law from 2006 and
Da hat sich schon gleich eingeschaltet Hans Vogt. Er ist der rechtliche Berater des Gesamtverbandes Gewerkschaftsbundes ITUC. Und zwar, die führen gerade Gespräche mit der Regierung in Bangladesch, um den nahezu gewerkschaftsfreien Zustand in der Textilindustrie in Bangladesch zu beenden. Formal ist die Bildung von Gewerkschaften seit 2006 zulässig. Und gleichwohl kommt es nicht zur Gewerkschaftsbildung, sondern sie wird de facto unterbunden. Warum das so ist, dazu Hans Vogt.
Still today, provided that trade unions have a right to, I mean, workers have a right to form trade unions. The problem has been One of the problems has been that the legislation required the Labor Department to turn over a list of the founding members of a union who turned in the registration application over to the employers.
Also mit anderen Worten, das Problem, weshalb sich keine Gewerkschaften bilden, ist, dass bei der Registrierung die Gewerkschaftsgründer eine Liste einreichen müssen bei Regierungsstellen, die weitergeleitet wird an die Unternehmer. Und das Resultat ist dann, dass sie dann aus den Fabriken rausgeschmissen werden. Wäre alles kein Problem, wenn es eine Arbeitsjustiz gäbe, die sie wieder einstellen würde. Aber die existiert nicht in Bangladesch.
Our names went to the employer and the employer fired all of us. It would be prima facie evidence of anti-union discrimination.
Auch heute keine Hochwassermeldung bei Radio Dreieckland. Außer dem Kommentar, dass nicht der Regen, sondern das Klima mit seinen menschengemachten Produktionsverhältnissen ursächlich für die gehäuften Starkregenereignisse und Jahrtausend Hochwasser in begradigten Flussläufen sind. Zeitprobleme behindern Rüstungsexportaufklärung. Weil die Akten bereits im Bundesarchiv seien, könne die Bundesregierung leider in der Kürze der Antwortzeit nicht die Mitwirkung bei den ägyptischen Aufrüstungsprogrammen des Radpanzers Fahrt dokumentieren. Doch auch so sind die genehmigten Rüstungsexporte für Zulieferungen nach Ägypten für folgende andere gepanzerte Fahrzeuge, die genehmigt wurden, aufschlussreich. Schützenpanzer M113, Kampfpanzer Abrams M1, Radfahrzeuge BMR, Zugfahrzeug für Luftabwehrsystem Hawk, Militärbaggerfahrzeuge sowie verschiedene Lkw unter Rot-Grün. In 8 Jahren 12 Millionen Euro, Schwarz-Rot brachte es für Lieferungen an Mubaraks Regime auf 64 Millionen Euro und Schwarz-Gelb auf 77 Millionen Euro in jeweils 4 Jahren. So steht es in einer Antwort an die fragende Linksfraktion. Friedensgutachten in Bezug auf Drohnen eindeutig. IMI unterstützt Forderungen. Als Unterstützergruppe der Kampagne gegen die Etablierung von Drohnentechnologie für Krieg und Überwachung und Unterdrückung, Drohnen-Kampagne.de, zeigt sich die Informationsstelle Militarisierung, die auch Trägerin des Aachener Friedenspreises von 2011 ist, erfreut über die deutlichen Worte des diesjährigen Friedensgutachtens zum Thema Drohnen. Wörtliches Zitat: Das Friedensgutachten greife mit großer Eindeutigkeit die Argumente von den Drohnenbefürwortern wie Minister de Maizière auf und widerlegt sie mit Genauigkeit und Schärfe, so Thomas Mikan von IMI. Das IMI unterstützt die Forderung des Friedensgutachtens in Miss Heiss, Zitat: Wir halten es für dringend geboten, die Entwicklung derartiger Waffensysteme einen Riegel vorzuschieben, bevor sie eine fatale Eigendynamik entfalten. Insbesondere begrüßt die IMI die Feststellung, dass der technologische Wandel nicht naturwüchsig und unaufhaltsam sei. Hier gäbe es wissenschaftliche Forderungen nach Ächtung durch politischen Druck auch auf der Straße zu unterstützen. Ebenfalls befriedigt zeigte sich die Linksfraktion vom Gutachten der Friedensforscher. Heute wird in hinter geschlossenen Türen und unter Ausschluss der Öffentlichkeit also Minister de Maizière über das Finanzdebakel im Zusammenhang mit den Anschaffungen von Kampfdrohnen berichten. Seit 10 Minuten geht das im Verteidigungsausschuss. Um 10 Uhr ist der Auftritt von de Maizière im Verteidigungsausschuss. Um 12 Uhr wird es die Aktuelle Stunde geben. Und danach wird in wiederum nicht öffentlicher Sitzung sich der Haushaltsausschuss mit der Frage beschäftigen. Was wusste der Landtagspräsident und wann? Nachdem gestern im Gestalt des CDU-Abgeordneten Mack bereits das 3. CDU-Landtagsabgeordnete aus dem ENBW-Untersuchungsausschuss wegen kumpelhafter Kollaboration mit dem Ex-Ministerpräsidenten Mappus unter Verletzung des Untersuchungsausschusses-Gesetzes zurücktreten musste, konzentrieren sich SPD und Grüne jetzt ihre Fragen in Richtung des Landtagspräsidenten. SPD-Obmann Binder fragt, seit wann der Landtagspräsident von den Verstößen seiner 3 CDU-Kollegen wusste. Es gebe Indizien, dass er das bereits im Oktober die Verstöße gegen das Untersuchungsausschussgesetz Bescheid bekommen habe. Diese Tatsache veranlasst die Mitglieder des SPD im Untersuchungsausschuss dazu, den Landtagspräsidenten nun als Zeugen vor den Untersuchungsausschuss zu laden. Wolf müsse dort unter anderem erklären, wie er mit den Informationen, dass Unterlagen aus dem Ausschuss weitergegeben wurden, umgegangen ist. Oder hat er darüber mit weiteren Personen, zum Beispiel mit dem damaligen Ausschussvorsitzenden und auch zurückgetretenen Ulrich Müller gesprochen? So fragt Binder, es kann nicht sein, dass der Präsident des Landtags so lange von eventuellen Verstößen gegen parlamentarische Regeln Kenntnis hatte und keine Aufklärung dieser Vorgänge veranlasst oder sich selbst daran beteiligt hat. BBU sieht Riesenerfolg. Als Riesenerfolg für die Bürgerinitiativen und Interessengemeinschaften gegen Fracking sieht der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz das vorläufige Aus für das bundesweite Fracking-Recht. Er warnt jedoch davor, dass die Fracking-Pusher nicht nachlassen werden. Trotz dieses Erfolges, sagt der BBU, werden die Pläne nicht als endgültig gescheitert anzusehen sein. Eine andere Sicht auf die Dinge entwickelt die Fraktionsvorsitzende der Grünen im baden-württembergischen Landtag. Es sei eine schlechte Nachricht für Baden-Württemberg und den Bodensee. Frau Sitzmann erklärte, da die Bundesregierung kein Fracking-Gesetz auf den Weg gebracht hat, müssen die Menschen in Baden-Württemberg um ihr Trinkwasser fürchten. Das sind schlechte Nachrichten für den Bodensee und damit für das ganze Land. So die Kritik von Edith Sitzmann, der Vorsitzenden der Fraktion der Grünen im Landtag, in Richtung schwarz-gelber Koalition. Fracking bleibt grundsätzlich nämlich erlaubt, meint Frau Sitzmann, da die Bundesregierung in den über 3 Jahren kein Gesetz hinbekommen habe. Die Unionsfraktion im Bundestag werde in dieser Wahlperiode ja keinen Gesetzentwurf mehr einbringen, worüber wir schon berichteten. Der Persilschein für die umstrittene Gasfördertechnik gefährde einen der größten Süßwasserspeicher in Mittel- und Westeuropa, den Bodensee. Fracking gar nicht zu regeln, ist noch schlimmer als im Vorfeld diskutierte Fracking-Erlaubnis, die wenigstens den Bodensee vor der Chemie-Cocktails geschützt hatte, sagte die Fraktionschefin. Zugleich bleibt die grüne Fraktionsvorsitzende aber die Antwort auf die naheliegende Frage schuldig, weshalb neuerdings die EU-Richtlinie für Umweltprüfungen in Sachen Fracking oder Fracking-Anträgen nicht gelten solle. Die Grünen im Landtag sind weiterhin überzeugt, dass ein umfassendes Verbot von Fracking der richtige Weg sei. Durch Fracking gewonnene Gasvorkommen reichen nur für wenige Jahre. Dafür darf die Bundesregierung unser Trinkwasser nicht leichtfertig aufs Spiel setzen, so sitzt man. Die Risiken seien zudem nicht kalkulierbar. Die Zukunft gehöre den erneuerbaren Energien. Nochmal zur Sachkomplex. Die Suche nach Gasvorkommen in tiefen Gesteinsschichten kann ja schwere Folgen für die Umwelt haben. Unter hohem Druck wird ein Gemisch aus Wasser, Sand und Chemikalien ins Gestein gepresst, das Schiefer aufbricht und das Gas an die Oberfläche befördern soll. Bei dem Gemisch handelt es sich um einen Giftcocktail. Alterssummit in Athen. Für die Partei der Linke wird voraussichtlich als einzige Vertreterin neben dem Bundestagsabgeordneten Bierbaum aus Saarbrücken die Freiburger Vorstandssprecherin Uta Spöri aus Deutschland am Alterssummit in Griechenland teilnehmen. Dieser Alternativgipfel wird am 7. und 8. Juni in Athen mit vertretenen Vertreterinnen aus sozialen Bewegungen aus ganz Europa über weite gemeinsame Proteste gegen die Politik der Sparpakete beraten. Die Abgeordnete oder beziehungsweise die Vorstandssprecherin der Linken erklärte, sie freue sich sehr, als Teil der Proteste gegen den Stellenabbau an der Uniklinik in Freiburg, auch als Teil der sozialen Bewegung in Freiburg, in diese Beratung einbezogen zu werden, so Uta Spöri. Last not least, vor dem nächsten Bahnforum in Freiburg, Verkehrsclub Deutschland und Landesnaturschutzbund laden ein zum Bahnforum am Freitag, den 7. Juni zwischen 18 und 21 Uhr ins Mobili im Hauptbahnhof von Freiburg. Dabei werden Bahnexperten in Vortrag, Präsentation und Diskussion konkrete Perspektiven für einen zunehmend einen und umweltverträglichen Schienenverkehr aufzeigen. Uwe Schade, der Geschäftsführer des Zweckverbandes Regio-Verkehrsverband Freiburg, stellt das Konzept Breisgau S-Bahn 2020 vor. Patrick Kerbe, Präsident von Transrhein Rail und Verkehrsberater Ulrich Grosse, analysieren die Chancen für eine S-Bahn-Weiterführung von Breisach nach Colmar. Und Dr. Günther Alwanger und Peter Westerburger von der Deutschen Bundesbahn erläutern aktuelle Umweltaspekte der Bahn im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln. Veranstaltung ist kostenfrei. Um Anmeldung beim VCD oder Landesnaturschutzverband wird gebeten. Und das war's schon wieder.